In Vorlesung Nummer 12 beginnen wir damit, unsere neuen Begriffe zu kombinieren. Was bedeutet das? Wir haben einerseits topologische Begriffe für Teilmengen eines metrischen Raumes und beim letzten Mal hatten wir zum Abschluss die Konvergenz bezüglich der Metrik definiert. Schauen Sie auf Satz 16.4 auf Seite 168 unten. Wir haben unseren allgemeinen metrischen Raum und eine Teilmenge in diesem metrischen Raum. Dann haben wir folgende Beschreibung dafür, dass die Menge abgeschlossen ist. Zur Erinnerung, die Menge heißt abgeschlossen, wenn ihr Komplement offen ist. Und in Satz 16.4 wird festgestellt, dass man die Abgeschlossenheit auch mit Hilfe konvergenter Folgen charakterisieren kann. Und zwar in der folgenden Weise. Man betrachte irgendeine Folge xn aus der Menge A, die Glieder liegen also in der Menge A, und verlangt, dass die Folge konvergiert. Und dann ist die Eigenschaft, die die Abgeschlossenheit charakterisiert, der Grenzwert muss auch zur Menge A dazugehören. Mit anderen Worten, abgeschlossene Mengen im metrischen Raum sind genau die Mengen, die die Eigenschaft haben, dass die Limiten von konvergenten Folgen mit Gliedern aus dieser Menge ebenfalls zu der Menge gehören. Der Beweis beginnt auf Seite 169 oben. Wir gehen zunächst von links nach rechts, betrachten also eine abgeschlossene Menge. Was müssen wir tun? Wir betrachten eine Folge xn aus dieser Menge A und nehmen an, dass diese Folge konvergiert. Also x sei der Limes der Folge xn. Wir müssen zeigen, der Punkt gehört zur Menge und wir tun das indirekt, angenommen x gehört nicht zur Menge A. Dann wissen wir, die Menge A ist abgeschlossen, ihr Komplement ist offen, also gehört x zum Komplement. Mit anderen Worten, man findet ein Epsilon größer 0 mit der Eigenschaft, dass die Epsilon-Kugel um x zum Komplement gehört. Was bedeutet das? Die Folge konvergiert gegen x, das nehmen wir ja an. Also, wie auf Seite 169 Mitte aufgeschrieben, alle xn, zumindest ab einer genügend großen Nummer, liegen in dieser Epsilon-Kugel um x. Die Epsilon-Kugel um x hat aber mit A nichts zu tun, also sind ab einer gewissen Nummer alle xn nicht zur Menge A gehörig. Und das widerspricht der Wahl der Folge xn. Das ist ja gerade eine Folge mit Gliedern in A. Gut, andersrum, von rechts nach links. Die Menge A hat jetzt diese mit Folgen charakterisierte Eigenschaft. Wir müssen zeigen, dass die Menge abgeschlossen ist. Das bedeutet, x minus A ist offen. Das machen wir indirekt. Wenn die Menge nicht offen ist, dann gibt es einen Punkt mit folgender Eigenschaft. Wir nennen den Punkt x und jede Kugel um x liegt nicht in x ohne A. Das ist die Eigenschaft, die wir mit Stern bezeichnen. Denn wenn es eine Kugel gäbe, die in x ohne a enthalten ist, ja, dann ist die Menge, dann braucht man den Punkt nicht zu diskutieren. Wir wollen ja gerade zeigen, dass unsere Annahme sozusagen zum Widerspruch geführt werden kann. Was machen wir mit dem x? Wir wählen eine Folge von Epsilons, nämlich die Folge 1 durch n, n aus n. Und dazu eine Folge von Punkten xn, die einerseits in der Kugel w1 durch nx liegen und andererseits zur Menge A gehören. Und diese Wahl ist möglich aufgrund der Eigenschaft Stern, denn wir wissen, b1 durch nx liegt nicht in x ohne a. Also gibt es so eine Folge xn, wie in der letzten Zeile auf Seite 169 formuliert. Ja, andererseits die Folgerung, die sich aus der Eigenschaft xn, Element b1 durch nx ergibt, sofort klar, nach Definition der Konvergenz, auf Seite 170 oben, steht es in der ersten Zeile, diese Folge xn muss dann gegen x konvergieren. Ja, wir setzen aber voraus, dass die Menge A die Eigenschaft hat, dass die Limiten von konvergenten Folgenmitgliedern aus A auch zu A gehören, also liegt x doch in der Menge A, und das ist ja ein Widerspruch zur Wahl unseres Punktes. Damit ist die Charakterisierung der Abgeschlossenheit mit Hilfe konvergenter Folgen bewiesen. Und wir können uns einem wichtigen Begriff zuwenden, der weit über die sozusagen elementaren Betrachtungen rausführt, die wir jetzt im Kontext unserer topologischen Überlegungen gemacht haben. Rot eingerahmt steht auf Seite 170 der Begriff der Vollständigkeit. Das Wort vollständig sollte Ihnen noch bekannt sein aus der Analysis 1. Wir kennen das Wort vollständig für die Zahlbereiche R und C. Verschiedene Charakterisierungen, Intervallschachtelungsprinzip auf R oder aber die äquivalente Beschreibung in R und C. Die Vollständigkeit bedeutet, ist äquivalent dazu, dass Cauchy-Folgen bezüglich des Absolutbetrags konvergent sind. Wenn wir in dem metrischen Raum uns bewegen, dann können wir den Begriff der Cauchy-Folge in völlig analoger Weise definieren, indem wir einfach den Absolutbetrag von R oder C ersetzen durch die Metrik. Das ist Teil 1 der Definition 16.7 auf Seite 170 Mitte. XD, wie gesagt, ein allgemeiner metrischer Raum. Der erste Teil. Wir nennen eine Folge xn aus x eine Cauchy-Folge in diesem Raum x. Ja, genau dann, wenn das gilt, was wir früher hatten, zu jedem Epsilon größer 0. Gibt es einen Startindex n Epsilon, sodass der Abstand gemessen mit d von xn zu xm kleiner ist als Epsilon für alle n und m größer gleich dem Startindex n Epsilon. Eine Bemerkung, die Sie selbst prüfen sollten, unten auf der Seite 170, konvergente Folgen sind Cauchy-Folgen. Umgekehrt machen wir gleich ein ziemlich kompliziertes Beispiel. Das zeigt, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Das heißt, in allgemeinen Räumen kann es Cauchy-Folgen geben, die nicht konvergent sind. Und das ist genau das, was in Teil B erklärt wird. Teil B der Definition, die beiden letzten Zeilen auf Seite 170. Man nennt den metrischen Raum vollständig. Eine besonders schöne Kategorie von metrischen Räumen, wenn eben jede Cauchy-Folge in diesem Raum konvergent ist. Eine spezielle Situation haben wir ja schon kennengelernt, eine spezielle Situation von metrischen Räumen, die durch normierte Vektorräume induziert werden. Das ist Teil C der Definition auf Seite 171 oben. Wenn wir einen normierten Vektorraum haben, betrachten den dadurch erzeugten metrischen Raum und der ist vollständig, dann nennt man diesen Vektorraum einen Banachraum. Also in einem Banachraum ist die Situation die, jede Cauchy-Folge bezüglich der Norm auf dem Vektorraum ist konvergent. Natürlich bezüglich der fixierten Norm auf dem Vektorraum. Im Allgemeinen ist es eben so, erläutern wir gleich in der nächsten Bemerkung, dass die Eigenschaft vollständig zu sein nicht nur von der Trägermenge abhängt, sondern auch von der gewählten Norm. Das ist die Überleitung zur Bemerkung 1, die wir später beweisen werden. Nämlich, man betrachtet irgendeinen normierten Raum, x der Raum, Doppelstrich bedeutet die Norm, und ganz wichtig, wir verlangen die Dimension von x ist endlich. Dann ist es so, völlig egal, wie die Norm definiert wurde, wir haben stets einen Banachraum. Und das ist entscheidend für die Endlichdimensionalität, denn es gilt sozusagen auch die umgekehrte Richtung. Nur wenn man Gegenbeispiele finden will von normierten Räumen, die nicht vollständig sind, dann sagt die Bemerkung 1, dann muss man sich automatisch auf unendlichdimensionale Räume zurückziehen. Die Bemerkung 1, im Moment nur eine Bemerkung. Der Beweis wird einigermaßen anspruchsvoll sein und wird auf später vertagt. Die zweite Bemerkung, ein Gegenbeispiel. Wir wollen einen normierten Raum angeben, darin eine Cauchy-Folge, aber mit der Eigenschaft, dass diese Folge nicht konvergiert. Und die Konstruktion ist etwas technisch und geht zurück auf das, was wir uns im Kontext von Fourierreihen überlegt haben. Im Hinblick auf Bemerkung 1 Sie brauchen gar nicht dran zu denken, ein endlichdimensionales Gegenbeispiel zu funktionieren, im endlichdimensionalen, zu konstruieren. Im endlichdimensionalen ist alles gut. Also, wie schaut das Gegenbeispiel aus? Der Raum X. Wir nehmen alle Funktionen von R nach R. Die sollen stetig sein und zwar pi periodisch. Also so ähnlich wie im Kontext von Fourier, unserer Betrachtung zu Fourierreihen. Wir normieren die Funktionen aus diesem Raum X durch die L2-Norm. Das heißt, wir integrieren von 0 bis 2 pi das Quadrat von f und ziehen die Wurzel. Dann haben wir uns früher überlegt, das ist eine Norm auf dem Vektorraum X. Wir wollen zeigen, dass es eine Cauchy-Folge gibt in diesem Raum X, die aber nicht konvergiert gegen ein Element aus X. Und das geht wie folgt. Wir wählen für f irgendeine Treppenfunktion, die nicht zum Raum X gehört. Integrierbar ist sie natürlich, das bedeutet, wir haben eine unstetige Funktion, die wir 2π periodisch fortgesetzt denken. Also unser f, das wir ausgewählt haben, ist kein Element des Raumes X, weil es eben keine stetige Funktion ist. Treppenfunktion mit Sprüngen und 2π periodisch. Sowas gibt es, kann man sich sehr leicht aufzeichnen. Auf Seite 172 oben steht noch eine Vereinbarung. Den Funktionswert von dieser Treppenfunktion ändern wir in Sprungstellen dadurch, dass wir den Mittelwert der beiden Sprungwerte nehmen. Also nochmal, unser f ist jetzt eine Funktion, die nicht zum Raum X gehört. Sie ist 2π periodisch, aber eine Treppenfunktion mit Sprüngen. Gut. Was können wir machen? Dieses f ist eine Fourier-Funktion. Wir können die Theorie der Fourier-Reihen mehr oder weniger benutzen. Das heißt, wir können wie früher das n-te Fourier-Polynom SnF von dieser Treppenfunktion einführen und sozusagen ausrechnen. Das n-te Fourier-Polynom ist eine Kombination von Sinus und Cosinus. Das heißt, wie auf Seite 172 bemerkt in der Mitte, die Fourier-Polynome gehören natürlich zum Raum X. Zwar pi periodisch sind sie allemal, aber sie sind als Polynome natürlich auch stetig. Dann wissen wir, das sind die Sätze 15, 11 und 12. Da haben wir uns überlegt, auf welchen Klassen konvergieren die Fourier-Polynome punktweise gegen die Funktion. Da durfte die Funktion Sprungstellen haben, sie musste differenzierbar sein, abgesehen auch von Sprungstellen. Und in den Sprungstellen existieren die einseitigen Ableitungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen hier für dieses speziell gewählte f, für das f als Treppenfunktion, dass SnF für jedes x gegen f von x konvergiert, also punktweise Konvergenz, Zitat Sätze 15, 11 und 12. Wenn es punktweise konvergiert, dann hat man ja die Aussagen, die Vermutung, dass f von x natürlich irgendwie zu dem Raum x gehört. Aber ja, nach Konstruktion kann das ja nicht sein. Was wir nachrechnen wollen, ist die Cauchy-Eigenschaft bezüglich der Norm L2. Nachrechnen brauchen wir das auch nicht. Das haben wir uns vorher schon überlegt. Schreiben Sie die Differenz auf. SnF minus SmF. Die L2-Norm davon benutzen die Formeln von Fourier und dann ist es eine leichte Übung, wie in der letzten Zeile festgestellt, dass die Fourier-Polynome eine Cauchy-Folge bilden, jetzt bezüglich der auf x definierten L2-Norm. So, Kandidat für den Grenzwert. Habe ich mich vielleicht vorhin etwas verquert ausgedrückt, ist natürlich wegen der punktweisen Konvergenz die Funktion f. Aber nach Konstruktion gehört f nicht zu x. Und es kann auch keine andere Funktion geben, keine Funktion f-Schlange in diesem Raum x, sodass SnF gegen f-Schlange konvergiert in der L2-Norm. Das heißt, was ich sagen will, dass f ist nicht nur der falsche Kandidat für den L2-Limes. Er gehört ja nicht zu X. Es kann in X überhaupt keinen Kandidat geben, sodass die Fourier-Polynome gegen diesen Kandidaten F-Schlange konvergieren in der L2-Norm. Wenn dem nämlich so wäre, dann könnte man sich überlegen, dass F-Schlange gleich F sein müsste, abgesehen von den Sprungstellen von F. Denn wir wissen ja bereits, dass SNF minus F in der L2-Norm gegen 0 geht. Das steht auf der Seite 172 in der Mitte. Und das war ja auch dann sozusagen die Bedingung, die uns sehr leicht sichergestellt hat, dass SNF eine Cauchy-Folge in der L2-Norm ist. Also Verwirrung sollte nicht entstehen. Ich darf hinschreiben, L2-Konvergenz auf der Seite 172 in der Mitte von SNF gegen F. Das ist okay. Ich behaupte an der Stelle ja nicht, dass ja auch nicht stimmt, dass F ein Element von X ist. Die L2-Konvergenz, die kann ich hinschreiben im Kontext von Fourier-Funktionen. So, der Schluss auf der Seite 173 oben wäre dann, F-Schlange müsste F sein, abgesehen von den Sprungstellen. F-Schlange ist aber, wir haben ja angenommen, dass es einen Kandidatengrenzwert in X gibt, eine stetige Funktion. Also könnte man unsere Funktion f stetig ergänzen. Und das bedeutet, f ist stetig. So ist f eben nicht gewählt. Wir haben ja gesagt, f ist irgendeine Treppenfunktion mit Sprüngen und zwar pi periodisch. Damit haben wir ja ziemlich abstraktes Gegenbeispiel konstruiert. Und was man sich merken kann, dass Normen, die durch Integrale erklärt werden, wie die p-Norm oder L2-Norm, p natürlich klein und unendlich, dass diese Normen auf Räumen stetiger Funktionen keine Banachraumeigenschaft induzieren. Das heißt, die Konvergenz, die man mit den Integralen definiert, die ist zu schwach, um die Regularität der Funktionen zu übertragen. Das heißt, in der Grenze, wie in unserem Beispiel, f hatte Sprünge, die Fourier-Polynome sind stetig, die Konvergenz geschieht in der integralen Norm. Aber das Grenzelement ist dann nicht automatisch stetig. Dafür ist die integrale Bildung, diese Mittelung, einfach zu schwach. Gut, halten wir noch fest, was auf dem RN passiert. Satz 16.5 auf der Seite 173 unten. Da steht in Teil A, der Raum RN, der ist vollständig bezüglich irgendeiner Norm, P. Wobei das P zwischen 1 und unendlich gewählt werden darf, die Grenzen sind zugelassen. Also ob man die euklidische Norm nimmt, die Norm mit der 1 unten dran oder die Supremumnorm, wo die größte Komponente genommen wird, Rn ist stets ein vollständiger Raum, ein Banachraum. Teil B. Beschränkte Folgen xk aus Rn. Was bedeutet das? Beschränkt, ja, man muss sich für ein P entscheiden und damit für alle. Supremum K aus N, P-Norm von xk ist endlich für ein und damit alle P. Erinnern Sie sich vielleicht an diese Abschätzung, die die Norm in Beziehung setzt. Solche Folgen haben konvergente Teilfolgen. Das ist die Bolzano-Weierstrass-Eigenschaft. Und auch hier muss ich nicht sagen, bezüglich auf welche Norm ich mich bei der Konvergenz beziehe. Das ist nach dem ersten Teil völlig egal. Beschränktheit auch völlig egal, welches P man dann nimmt. Und dann bei der Konvergenz hat man auch die Wahl, auf welche Norm man sich zurückzieht. Und die Wahl wird meistens dadurch beeinflusst, wie man am leichtesten rechnen kann. Teil B, ganz wichtig. Die Bolzano-Weierstrass-Eigenschaft hier für den Rn bezüglich irgendeiner Norm mit irgendeinem Index p zwischen 1 und unendlich. Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, die unten auf der Seite steht, nämlich die Frage, ob Rn vollständig ist bezüglich irgendeiner Norm. Wir reden in dem Satz nur über die p-Normen, die wir vorher diskutiert hatten, die wir ineinander umrechnen können. Genauer, wo wir Abschätzungen haben, die Größenvergleiche ermöglichen. Und bei diesen Wahlen, bei diesen Normen ist es völlig egal, welchen Exponenten p man nimmt. Wie beweist man den Satz? Sie erinnern sich daran, dass wir Konvergenz zurückgeführt haben auf komponentenweise Konvergenz. Und damit kann man natürlich auch Beschränktheit reduzieren auf komponentenweise Beschränktheit. Die Folge ist beschränkt, die Vektorfolge genau dann, wenn jede Komponentenfolge beschränkt ist. Das heißt, wir haben die Bolzano-Weierstrass-Eigenschaft für jede Komponentenfolge. Da muss man ein bisschen vorsichtig argumentieren. Angenommen, wir sind im R2 und man guckt sich die erste Komponentenfolge an, dann kriegt man da eine Teilfolge, wo die erste Komponentenfolge konvergiert. Guckt man sich die zweite Komponentenfolge an, kriegt man auch eine Teilfolge. Nur die beiden Teilfolgen müssten nichts miteinander zu tun haben. Die Vorgehensweise ist so, wenn die Vektorfolge beschränkt ist, meinetwegen zwei Komponenten hat, dann schaut man sich zunächst die erste Komponentenfolge an und wählt daraus eine konvergente Teilfolge. Dann nimmt man von dieser Teilfolge die zweiten Komponenten und wählt erneut eine Teilfolge. Und das macht man in n Dimensionen n mal und hat dann insgesamt durch schrittweise Teilfolgenwahl eine Teilfolge erzeugt, wo alles konvergent ist. Also da muss man ein bisschen hinschauen, aber es ist auch kein sehr tiefes Argument. Ich überlasse Ihnen den Beweis, mal im Detail aufzuschreiben als Übungsaufgabe. Und ich denke, das schadet auch nicht, sich diese wichtigen Dinge nochmal zu vergegenwärtigen. So, nochmal die Frage, die wichtige Frage, ob Rn vollständig ist bezüglich einer völlig willkürlich gewählten Norm auf diesem Raum. Die Antwort, vorletzte Zeile, sollte man dreimal rot unterstreichen. Die Antwort ist immer ja. Die Antwort fällt aber nicht vom Himmel. Das ist wirklich eine langwierige Geschichte. Auf der Seite 175, da steht so in etwa ein Plan, was wir machen wollen, welche Größen wir einführen. Das Programm, der Fahrplan ist vielleicht so eine interne Notiz, deswegen überspringen wir das einfach und gehen auf die Seite 176. Der wichtige Begriff, der unsere Frage beantwortet, ist der Begriff der Kompaktheit. Was das mit unserer Frage zu tun hat, das sieht man erst nach einer gewissen Zeit. Wir definieren erstmal, was es bedeutet, der Begriff der Kompaktheit von Mengen in metrischen Räumen. Zur Erinnerung, der Begriff Kompaktheit ist nicht völlig neu. Die erste Erinnerung, wir haben gesagt, eine Teilmenge von C oder von R, wir interpretieren hier C immer als R2. Wir rechnen nicht komplex, sondern denken eher an den zweidimensionalen Vektorraum. Eine Teilmenge von C oder R heißt kompakt. Das war die Definition 9.2. Da haben wir gesagt, jede Folge xn in dieser Menge hat eine Teilfolge, die erstens konvergiert und zweitens, wo der Limes in der Menge A drin liegt. Die wichtige Forderung, das nennt man Folgenkompaktheit. Die zweite Bemerkung in dieser Erinnerung, die Frage, warum man sich überhaupt dafür interessiert, völlig losgelöst von unserer aktuellen Diskussion, war das damals die Frage, charakterisiere man Mengen B, wo man sicher weiß, dass stetige Funktionen auf dieser Menge mit reellen Werten Maximum und Minimum haben. Für praktische Anwendung. Wie sehen die Mengen aus, wo man das mit Sicherheit für jede stetige Funktion weiß? Und da hat sich herausgestellt, wenn die Menge B eine kompakte Menge ist in R oder C, dann ist man auf der sicheren Seite. Wobei die Kompaktheit von der Menge A eben dadurch charakterisiert ist, dass man über Folgen argumentiert. Auf Seite 177 steht noch eine alternative Charakterisierung aus Satz 9.16. Wir haben damals uns überlegt, eine Menge in R2 ist genau dann kompakt, wenn sie beschränkt ist und abgeschlossen. Wobei die Worte beschränkt und abgeschlossen sich hier natürlich auf die übliche euklidische Metrik beziehen. Was anderes haben wir damals zu der Zeit gar nicht betrachtet. Den Punkt 1, die Charakterisierung der Kompaktheit, mit Hilfe von Folgen, also nochmal Schauen Sie nochmal in 1 auf Seite 176. Man nehme irgendeine Folge und kann dann eine konvergente Teilfolge auswählen, die sogar in A konvergiert. Diese Charakterisierung, die ließe sich auch wörtlich auf metrische Räume übertragen. Eine andere Möglichkeit, wir haben in metrischen Räumen auch die Begriffe beschränkt und abgeschlossen, da haben wir ja gerade drüber geredet. Eine andere Möglichkeit, wir könnten auch die Nummer 3 von Seite 177 oben einfach als Definition von Kompaktheit in dem metrischen Raum benutzen. Leider, wenn man das so machen würde, wenn man die Nummer 3 als Definition heranzieht und sagt, in einem allgemeinen metrischen Raum heißt die Menge kompakt. Die Menge ist kompakt, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist. Auch in allgemeinen metrischen Räumen hätte man gerne eine Charakterisierung dafür, wann stetige Funktionen, schauen Sie nochmal auf die Seite zurück, von der Menge b im metrischen Raum mit reellen Werten Maximum, Minimum hat. Und diese Entscheidungshilfe, die geht verloren, wenn man den Begriff Kompaktheit durch beschränkt und abgeschlossen ersetzen würde, wenn man also den Punkt 3 als Definition im allgemeinen Fall nimmt. Dann funktioniert das Kriterium mit der Nummer 2 nicht mehr im Allgemeinen. Und aus diesem Grund geben wir einen allgemeineren Ansatz für den Begriff Kompaktheit. Die Definition, die ist ziemlich sperrig im ersten Moment, kommt aber nur mit topologischen Begriffen aus. Der Vorteil ist, man erhält bei dieser Definition von Kompaktheit die äquivalente Beschreibung aus der Nummer 1 mit Folgen im metrischen Raum nach wie vor. Und wenn man den Begriff Kompaktheit so definiert, wie wir das jetzt tun, dann bleibt die Nummer 2 erhalten. Bei 3 muss man natürlich was anderes machen. Bei 3 gilt nur noch die Richtung von links nach rechts. Das heißt, unser Kompaktheitsbegriff im metrischen Raum impliziert, dass die Menge beschränkt und abgeschlossen ist. Umgekehrt bedeutet Kompaktheit aber etwas mehr als nur beschränkt und abgeschlossen. Die Charakterisierung aus der Nummer 3 von Seite 177 oben, um es anzudeuten, die ist nur dann sinnvoll, wenn man sich in endlich dimensionalen Räumen bewegt. Schauen wir auf die Definition. Die klingt, wie gesagt, etwas sperrig. Die Definition 1610 auf der Seite 178. Wie immer xd in metrischer Raum, eine Teilmenge von x. In Teil 1 wird ein Begriff geprägt, was eine offene Überdeckung von der Menge A sein soll. Ja, das ist ziemlich selbsterklärend. Eine offene Überdeckung der gegebenen Menge A ist einfach ein System offener Mengen mit beliebiger Indexmenge, also nicht unbedingt endlich oder so, mit der Eigenschaft, dass A enthalten ist in der Vereinigung aller Mengen U-Alpha heißen die Alpha-Element I. Also ich denke, das braucht keinen weiteren Kommentar. Der Begriff offene Überdeckung. So, damit verknüpft die Beschreibung von die Definition von Kompaktheit. Die Menge A, zweiter Teil von Seite 178, heißt kompakt. Man nehme irgendeine offene Überdeckung U-Alpha, Alpha-Element I mit beliebiger Indexmenge I und fordert, egal wie die Überdeckung aussieht, man kommt immer mit einer endlichen Teilüberdeckung aus. Das heißt, so wie aufgeschrieben, es gibt eine endliche Teilmenge J der Indexmenge, sodass bereits die Mengen UJ, wobei der Index J aus der Menge Groß J gewählt ist, dass die bereits die Menge A überdecken. Also keine Einschränkung an die Startüberdeckung und egal wie die gewählt wird, man kommt immer mit einer endlichen Teilüberdeckung aus. Also die Be Definition ist im ersten Moment ja etwas sehr weit weg. Man fragt sich, was hat das mit unserem angestrebten Ziel zu tun? Das sieht man im ersten Moment wirklich nicht. Ich möchte nochmal betonen, die Definition in Teil 2, auch wenn sie im Moment vielleicht sehr weit weg ist, sie hat den Vorteil, dass sie nur mit topologischen Begriffen auskommt. Es gibt nichts, was mit der Metrik direkt zu tun hat. Es werden keine Abstände gemessen, es kommt keine Beschränktheit vor. Natürlich, das Wort offen ist vorhanden, aber Sie erinnern sich vielleicht an den Exkurs. Man könnte das genauso gut in topologischen Räumen so definieren, wie wir das gemacht haben. Man braucht nur das Wort offene Mengen. So, und auf der Seite 179, Teil 3 der Definition, man sagt, der ganze Raum X ist ein kompakter metrischer Raum. Ja, genau dann, wenn X kompakte Menge ist, im Sinne der Definition Teil 2. Man nimmt irgendein System offener Teilmengen, so dass X geschrieben werden kann als Vereinigung dieser offenen Teilmengen, dann ist es möglich, ein endliches System aus diesen offenen Mengen auszuwählen, sodass x bereits geschrieben werden kann als Vereinigung dieser endlich vielen offenen Mengen. Ich habe noch ein Bild gemalt zu Punkt 2, das sagt nicht sehr viel. Was ist da? Die kompakte Menge soll wohl das Rechteck sein. Und da sind Mengen U1 bis U5, symbolisieren offene Mengen. Und drumherum hat man sich ganz viele andere Mengen vorzustellen, andere offene Mengen UI, und das Bild soll nur symbolisieren, egal mit wie viel offenen Mengen man gestartet ist. Man kommt hier in dem Beispiel eben mit den fünf offenen Mengen aus, um die Menge, das Rechteck, zu überdecken. Gut, in der nächsten Vorlesung vergegenwärtigen wir uns die Definition nochmal und schauen dann auf Beispiele, wie man vielleicht entscheiden kann, ob eine Menge kompakt ist oder nicht. Und da hilft im Moment nichts anderes, als die Definition, die wir gerade getroffen haben, anzuwenden. Und die Beispiele sind in dem Sinne eine ganz gute Übung für unsere Definition. Später kommen wir zu Kriterien und dann auch zur Beantwortung der Frage, wie das mit sozusagen der Kompaktheit in endlich dimensionalen Mengen bestellt ist.